Ding, ding, ding. Kurzer Disclaimer, bevor es gleich mit der Folge losgeht. Uns ist bei den Nachbearbeitungen aufgefallen, dass offensichtlich eins unserer Kabel für die Mikrofone hops gegangen ist. Das hat leider zur Folge, dass Lenny ein bisschen so klingt, als würde er die Folge mit einem uralten Walkie-Talkie im Petersdom aufnehmen. Wir bitten das herzlich zu entschuldigen. Wir fanden aber die Folge einfach zu schön und das Gespräch zu wichtig und mit zu gutem Flow drin, als dass wir das vorenthalten und nicht veröffentlichen können. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, trotzdem die Folge zu veröffentlichen und wünschen euch dabei viel Spaß. Wir kümmern uns natürlich selbstverständlich darum, dass das Kabel ersetzt wird und wir nächste Woche wieder in guter, schöner Soundqualität arbeiten können. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der ersten zweistelligen Folge vom mentalen Nirvana. Ja, schönen guten Tag an unsere Hörerschaft und an Lenny, der mir endlich mal wieder gegenüber sitzt.
Ist lange her.
Heute sind wir mal wieder zu zweit. Letzte Woche warst du solo unterwegs. Wie war das für dich?
Ja, ehrlich gesagt war das ziemlich awkward. Das war fast, das war schlimmer als einen Vortrag vor einer Klasse zu halten.
Präsentation ohne Feedback, wa?
Ja, Präsentation ohne Feedback und du redest halt gegen eine Wand. Und das Problem ist halt auch, wenn du mit jemand anderem redest, dann hast du halt immer jemanden, der sich mit dir abwechselt und du hörst nicht die ganze Zeit deine eigene Stimme. Und du hörst nicht die ganze Zeit jeden kleinen Fehler, den du machst und jeden kleinen Scheiß, den du da drin hörst. Es ist noch schlimmer, sich das dann danach alleine anzuhören, seine eigene Stimme. Ganz komisch, muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen.
Ja, das kann ich kann es mir denken. Aber das Feedback, das ich soweit bekommen habe, tatsächlich war ganz positiv. Also so nach dem Motto, dafür, dass er das erste Mal gemacht hat, so alleine, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, war aber gut, ich habe mir das gerne angehört. War ein interessantes Thema. Und ich meine, das war jetzt auch ein Thema, da hätte man jetzt nicht viel drüber diskutieren können.
Ja, das war halt nicht genau das. Deswegen dachte ich auch, das Thema ist angebracht, weil Schlaf ist so eine Sache. Ja, was willst du denn da diskutieren? Ja, du musst mehr schlafen. Das ist jetzt keine philosophische Frage, so, also.
Obwohl ich eine etwas ja, konservativere These einwerfen könnte, die ich tatsächlich erst vor einer halben Stunde gelesen habe, zum Thema, wie sich unsere Welt verändert hat. Das war aus dem Zeitmagazin, die sind ja so ein bisschen philosophisch angehaucht. Und es war so ein Artikel darüber, wie sich unsere Welt und die Menschen sich verändert haben. Mit dem Gedankenexperiment dahinter, wenn man jemanden aus dem 17. Jahrhundert 300 Jahre in die Zukunft katapultieren würde, auf was für eine Welt und auf was für Menschen würde er treffen? So, und dann gab es da irgendwie so ein, da gibt es immer manchmal so fettgedruckte Zitate so am Rand, so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, die du dann erstmal im Text wiederfinden musst. Kennst du bestimmt irgendwie mal aus der Zeitung oder so. Und da war dann halt dieser Gedanke, wenn dieser Mensch um 0 Uhr aufstehen würde, hätte er keinen zum Reden. Da haben sie halt, hat der Autor geschrieben, dass es um 17. Jahrhundert und so, als es den Kapitalismus praktisch noch nicht gab, dass die Menschen da in 2 4-Stunden-Etappen geschlafen haben. Und es nichts Unnormales war, mitten in der Nacht aufzustehen, rauszugehen, sich kurz zu unterhalten und dann wieder 4 Stunden zu pennen.
Was?
Ja.
Wieso das denn?
Weiß ich nicht. Das war noch eine. Die haben gesagt, dass wir darauf koordiniert worden sind heutzutage, immer nur auf Uhren zu schauen, immer auf Uhren zu achten. Schlafen, 8 Stunden schlafen, arbeiten, kurz ruhen, relaxen, schlafen, arbeiten und so weiter. Dass dieser Rhythmus, dass er sich so eingehämmert hat über diese ganzen letzten 200 Jahre, wo dieses so ins Rollen gekommen ist, dass dieses Thema Schlaf eingeballter Packen zu sein hat, um maximal produktiv am Tag zu sein. Und wenn du das auf jemanden im 17. Jahrhundert beziehst, wo Produktivität einfach nicht insofern notwendig war, als dass die Leute ihre Sachen selber produziert haben. Das heißt, dieses ganze Motto Zeit ist Geld gab es nicht. Deswegen war wahrscheinlich dieses 8 Stunden geballter Schlaf und Tiefschlafphase erreichen, um möglichst ausgeruht zu sein und so. Und heute teilweise schon wieder umfunktioniert in, okay, wir brauchen gar nicht 8 Stunden durchgehenden Schlaf, sondern 5 Stunden Schlaf reichen völlig aus. Dass es das halt damals noch nicht gab. Fand ich ganz interessant. Also ich wollte.
Ja, also das Witzige ist, also das spricht er in dem Buch auch an, also nicht diesen Punkt, das habe ich noch nie gehört tatsächlich, aber es gibt Urvölker, die er untersucht hat und deren Schlafverhalten er untersucht hat und die leben halt noch sehr, sehr stark, wie halt die ursprünglichen Menschen gelebt haben, denkt man. Und diese Urvölker leben halt so in tropischeren Gebieten, also in wärmeren Gebieten und da ist es anscheinend normal, dass die Menschen ungefähr in der Nacht einen siebenstündigen Schlaf haben, aber dann mit einer Stunde Schlaf am Nachmittag.
Genau, also das war sowas anderes, was ich halt auch schon mal irgendwie gehört hatte, auch wieder aufs Mittelalter bezogen, 17., 16., 17. Jahrhundert, dass die Menschen, ich glaube, das stand im Tom Hodgkinsons Buch über Müßiggang, dass es eigentlich völlig normal damals gewesen wäre, nachts ungefähr 4, 5 Stunden zu schlafen und dann zu schuften. So, auf den Feldern zu ackern und sowas. Und dann um die Mittagszeit rum nochmal 3 bis 4 Stunden sch zu schlafen. Also, dass diese 8 Stunden Schlaf gesplittet wurden. Genau, ich wollte jetzt gar nicht
Ist kein großer
groß, groß,
Exkurs, ne,
gar nicht
aber.
groß hier irgendwie noch die Thesen deiner letzten Folge und sowas und den Herrn Walker irgendwie anzweifeln. Nur das, was ich habe das vorhin gelesen, das fand ich irgendwie ganz
Ja,
witzig.
tatsächlich be beschäftigt er sich aber auch mit verschiedenen Schlaftypen und Schlafmustern, mit Nachteulen und Frühaufstehern und sowas. Das beschäftigt er sich auch alles, dass es die Schlaftypen gibt. Und dass tatsächlich auch genetisch bedingt ist, ob du ein Typ bist, der nachmittags schläft. Alles super spannend, deswegen habe ich auch gesagt, das Buch super empfehlenswert.
Als du mir das empfohlen hattest, habe ich irgendwie gedacht, der Name und der Name des Buches kommen mir irgendwie bekannt vor und ich kam nicht drauf. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, mein Passwort für meinen Talia-Account wieder herauszufinden und
Also.
habe gesehen, dass das Ding bei mir schon ewig auf der Merkliste steht. Allerdings heißt es auf Deutsch das große Buch vom Schlaf.
Ach so, ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche
Doch,
Übersetzung
es gibt
gibt.
eine deutsche Übersetzung, da war ich mir auch ziemlich sicher, weil das ist ja ein Bestseller noch und nöcher.
Ja, stimmt.
Aber die Deutschen neigen halt dazu, diese Titel meistens nicht original zu übersetzen. Und das große Buch vom Schlaf und Why We Sleep, da kommt man jetzt nur so über Ecken drauf, wenn man das schon mal gehört hat. Deswegen, ja, das fand ich nur irgendwie einen ganz, ganz, ganz ulkigen Fact. Aber sollte ja jetzt eigentlich auch nicht heute Thema der Folge sein.
Genau, also wie betiteln wir eigentlich die Folge? Was ist das Thema? Das Thema ist ja im Grunde mentale Gesundheit zum einen, aber auch eigentlich Einstellung, persönliche Einstellung. Kann man das so beschreiben?
Ja, ich habe auch ein bisschen. Wir hatten, glaube ich, als wir über das Thema mal gesprochen haben, jetzt im Urlaub auch uns, glaube ich, so ein bisschen auf mentale Gesundheit irgendwie eingeschossen. Ich
Das ist aber auch
weiß
so ein
nicht, ob es das
bisschen.
hundertprozentig trifft.
Ich glaube, es ist eher so ein bisschen Selbsteinstellung oder Einstellung zum Leben?
Ich habe gerade genau das gleiche gedacht. Einstellung zum Leben.
Einstellung zum
Ich
Leben ist,
glaube,
glaube ich, das
Einstellung zum
Richtige.
Leben ist ein ziemlich cooles Thema oder ein ziemlich guter Titel. Oder ein allumfassender Titel für das, worüber wir heute sprechen wollten.
Ja, genau. Es geht ja im Grunde hauptsächlich darum, wie man das Leben sieht und was da halt daraus resultiert. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut. Also, es geht ja darum, dass wir uns erstmal darauf konzentrieren, was wir überhaupt erreichen wollen und wie wir eigentlich mit uns selber umgehen wollen, was unsere Einstellung dazu ist, wie wir leben wollen. Ist weniger mentale Gesundheit, glaube ich, also.
Wie siehst du denn das Leben, Lenny? Gleich um mal die gleiche ganz dicken Geschütze auszupacken.
Wie siehst du denn das Leben? Ja, das ist eine schön breit gefasste Frage, Dankeschön. Da kann ich jetzt mal 2 Stunden hier sitzen. Also wie ich es bis jetzt immer gesehen habe, war das Leben für mich immer fast ein großer Vergleichskampf, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das eher so ein maskulines Ding ist oder sowas, dass man halt immer sich mit irgendwelchen anderen Leuten vergleicht
Glaube ich
und
nicht.
probiert auf ein anderes Level. Ja, ich glaube, das ist eigentlich überall so. Aber dieser Vergleichskampf, dass man immer irgendwie jemanden hat, an dem man sich misst oder irgendjemand etwas hat, was man erreichen möchte und niemals zufrieden ist. Das war bis jetzt immer so die Einstellung, dass ich halt immer irgendwen hatte, wo ich dachte, so muss ich jetzt werden und mich damit verglichen habe. Aber meistens waren das dann immer so hochgesteckte Ziele, wo ich dann aber viel zu ungeduldig für war, darauf hinzuarbeiten. Und davon hatte ich dann auch wieder viel zu viele, um das überhaupt möglich zu machen, alle auf einmal zu erreichen.
Ja, dieses klassische Ding der der Überforderung, ne? Mit so allem Möglichen. Du weißt ja gar nicht heute mehr, wo willst du überall hingucken? Weil wir
Genau.
leben ja in einer absoluten Vergleichsgesellschaft. So.
Ja. Ja, aber ist es eine Gesellschaft? Ist es nicht einfach auch menschlicher Trieb?
Sich zu vergleichen.
Ja.
Ja, unbedingt.
Also ich glaube, es ist für das Überleben damals wichtig gewesen, sich zu vergleichen. Und in der Rangordnung in deinem Dorf oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, halt oben zu sein, da hattest du die besseren Überlebenschancen.
Ganz
Deswegen war es
klar.
halt immer wichtig, sich mit anderen zu vergleichen, zu gucken, warum ist der besser als ich und wie kann ich ihn übertrumpfen.
Das denke ich auch. Aber wie so vieles andere von unseren Urtrieben, die sich über die Zeit im Grunde nicht verändert haben, sich nur heute auf andere Parameter beziehen, hat das auch diesen Wandel durchgemacht mit etwas, was heute nicht mehr unbedingt notwendig ist, weil wir uns nicht mit anderen vergleichen müssen, um zu überleben. Da habe ich vorhin tatsächlich ein sehr interessantes Interview gesehen vom Schweizer Rundfunk mit Rolf Dobelli. Da habe ich auch irgendwie gedacht, ich habe das Video gesehen und habe gedacht, okay, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, ich wusste aber nicht woher. Und dann habe ich in mein Bücherregal geschaut und habe da das Buch Die Kunst des klaren Denkens gefunden. 52 Denkfehler, die Sie lieber anderen überlassen sollten.
Sagt mir tatsächlich was? Ich habe es noch nie gelesen.
Ich bin mir auch sicher, dass du das auf dem Cover ist, ist so ein weißes Buch und da drauf liegen oder sind so ein paar Murmeln, die da so irgendwie drauf liegen. Hast du bestimmt mal gesehen irgendwo, ne?
Ja,
Dann
bestimmt.
bei
Also ich,
Audible
den Namen
bestimmt
auf
auch
jeden
und so.
Fall.
Und der hat jetzt auch ein relativ neues Buch geschrieben, die Kunst des guten Lebens. Und der ist Stoiker. Das
Okay.
finde ich schon mal, das finde ich schon mal sehr sympathisch.
Sympathisch,
Und
ja.
der hat in sein, ich habe das Buch, ich habe das Buch, das ich von ihm habe, noch nicht gelesen. Ich habe das relativ neu, steht aber schon ewig bei mir auf der Wunschliste. Und auch sein neues Buch klingt sehr, sehr interessant. Und es geht wohl, die haben halt auch über sein Buch gesprochen. Und da ging es tatsächlich um dieses Thema, Vergleichen. Weil er sagt, Neid ist eines der toxischsten Gefühle, das du haben kannst. Weil es uns heute insofern nicht mehr bringt. Nicht mehr viel bringt. So. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen, was er gesagt hat. Und zwar, dass Neid an sich, das hatte die Moderatorin auch gesagt, ist es nicht sinnvoll, sich zu vergleichen, weil du dann immer höher kommst. Woran soll man das denn messen und so? Und er sagte, ja, durchaus, aber Neid nimmt den Fokus von dir selber weg und schiebt es auf andere. Du sagst, du nimmst dir vor, ich möchte einfach 100.000 möchte ich im Jahr verdienen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann verdienst du 100.000. Dann sagst du aber nicht, so jetzt habe ich 100.000, ich habe mein Ziel erreicht, jetzt kann ich das genießen, sondern du guckst auf den nächsten, der 200.000 verdient. Und 300 und 400. Und es nimmt dir komplett die Möglichkeit, das wertzuschätzen, was du hast. Und diesen Weg dahin, bis du es erreicht hast. Weil du immer nur das siehst, was die anderen haben, immer die, die noch über dir sind. So, das geht auch im Job so. Mit dem, warum hat der jetzt diese Geschäftsreise abgegriffen und nicht ich? Warum hat der die Position bekommen und nicht ich? Da will ich auch hin und so. Und klar, man hört immer wieder, man soll sich mit Leuten umgeben, die über einem stehen und sich dann versuchen, an denen hochzuziehen. Das ist aber ein Unterschied zu Neid. So, das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar trennen. Und heute mit Instagram und sowas, wo wir wirklich, was das alles nochmal viel, viel verstärkt hat, sich mit anderen vergleichen zu müssen. Weil jeder nur die Top-Momente seines Lebens postet. Keiner postet die Tiefpunkte. Keiner schreibt irgendwie rein, so, Leute, heute geht es mir echt scheiße und mein Hund wurde vom Traktor überfahren und dann habe ich mein Portemonnaie in der Innenstadt verloren.
Aber genau das schreiben sie auch. Es sind immer nur die Extreme. Entweder schreiben sie, es sind große Dramen, oder es ist alles perfekt. Aber das normale, langweilige Alltagsleben, das wird rausgelassen. Weil Dramen verkaufen sich.
Ja, hast du das schon mal irgendwie gesehen, dass irgendwie jemand so ein richtiges Drama irgendwie gepostet hat?
Natürlich, also du merkst ja auch, wie Leute teilweise Trennungen ausschlachten.
Jetzt reden wir jetzt von Promis oder reden wir jetzt
Ja, also
von
nicht vom,
Leuten?
also von Promis auch, aber ja, allgemein so von diesen Couples, die halt quasi deren Leben daraus besteht, dass sie Instagram-Couples sind. Die schlachten teilweise die Trennung auch noch aus.
Ach so, also du sprichst jetzt auch von Influencern und so. Ich spreche
Ja,
jetzt auch von den
genau.
Leuten in deinem Umfeld.
Ach so,
So
ja,
von deinen
genau.
350 Freunden.
Na, da nicht, das stimmt
Ne?
natürlich, ja.
So, jeder postet nur seine Top-Momente, wo er gerade ist, was er gerade
Ja, genau.
gekauft hat und so. Und Aber genau, dieses langweilige Alltagsleben oder Tiefpunkte werden da einfach weggelassen. Klar,
Genau.
jetzt bei Influencern und bei Promis natürlich, die Tiefpunkte werden natürlich voll ausgeschlachtet. Das ist
Natürlich.
logisch. Das sind Dramen. Aber man vergleicht sich auch mit den Leuten in seinem Umfeld.
Wahrscheinlich noch mehr, ja.
So, wahrscheinlich, gerade weil es einem näher ist, vielleicht. Gerade vielleicht auch im beruflichen Sinne.
Ja.
So, was hat der jetzt alles? Wo ist der jetzt überall in der Weltgeschichte unterwegs? Warum mache ich das nicht? Und so. Und. Rolf Rubelli sagt ganz klar, man sollte sich als allererstes versuchen, von diesem Neid Abstand zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz schön schwer, gerade
Ja,
heute.
hundertprozentig. Da musst du im Grunde, wenn du von Neid Abstand nehmen möchtest, musst du dich im Grunde von den Sachen, die dich den Neid auslösen, Abstand nehmen. Im Grunde solltest du da erstmal dich komplett davon abkapseln.
Genau, und da sind wir jetzt schon wieder bei der stoischen Lehre. Er ist ja auch Stoiker und geht da so mit Marc Aurel und Seneca und so. Und das hattest du in der Podcast-Folge auch schon mal gesagt, das ist eine Freundin von dir mal gesagt hatte, verabschiede dich von den Sachen, auf die du keinen Einfluss hast. Und gerade so, und gerade Erfolg, beruflicher Erfolg und so, wenn man sich jetzt selbstständig macht oder in der Firma und so, es hat so viel mit Zufall und Glück zu tun.
Ja.
Und das verkennen die Menschen heute, weil es uns so vorgegaukelt wird, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur hart genug ackerst. Aber das sagt auch schon hier der Nobelpreisträger und Psychologe Daniel Kahneman. Der hat ja auch gesagt, dass die Leute den Faktor des Glücks und des Zufalls so gerne ignorieren.
Ja, es ist ja auch der Survivorship Bias. Ein ganz klarer Bias. Einfach dadurch, dass diese Menschen da oben hinkommen, sind, natürlich haben sie geackert. Aber neben ihnen haben noch 20 andere Leute geackert. Aber sie hatten das Glück, durchzukommen. Und was sie natürlich erzählen, ist nicht, dass sie Glück, mehr Glück hatten als der nächste von denen, sondern die dachten natürlich, okay, das hat damit zu tun, dass ich härter gearbeitet habe als die anderen, weil sie es ja nur bei sich gesehen haben. Das ist ein Survivorship Bias. Die haben überlebt, die anderen haben nur gefaulenzt. Stimmt gar nicht. Kannst mir nicht erzählen, dass neben Arnold Schwarzenegger, beispielsweise jetzt, es keinen anderen Bodybuilder gegeben hat, der so hart gearbeitet hat wie er.
Nee, das also und das ist auch gerade auch bei Firmen. Gerade bei Firmen und so, was bei Apple und was bei Windows und diesen ganzen Riesenkonzernen, da hat Glück so viel mit reingespielt. Das verkauft sich nur leider nicht so gut.
Ja.
Weil der Buchtitel, wie ich zufällig Millionär wurde, klingt erstmal ziemlich lame. Das klingt nicht nach Erfolgskonzept. Und Erfolgskonzepte wollen die Leute halt lesen. Und da stimme ich zu. Gerade mit Rolf Tobelli und und das ist so dieses, was ich ganz, ganz doll aus dieser stoischen Lehre ziehe. Wo ich natürlich mit Harper, ist logisch, aber wo ich tatsächlich versuche, immer besser zu werden, mich davon zu verabschieden, um so eine Gelassenheit zu erreichen. Weil ich glaube, Gelassenheit ist so das allerhöchste Gut für einen gesunden State of Mind und eine gesunde Anschauung aufs Leben.
Ja, das Thema Neid finde ich auch ziemlich spannend. Ich probiere immer noch so ein bisschen zu differenzieren zwischen Neid und Motivation oder Vergleich, weil ich glaube tatsächlich, dass Vergleich unglaublich wertvoll sein kann. Und kein Mensch ist glücklich, wenn er so bleibt, wie er ist. Du musst, also,
Steile These.
ja, warte mal, aber ich meine jetzt nicht,
Führ mal
wenn,
aus, ja,
ich
bitte.
meine nicht, dass du jetzt auf einmal von 0 auf 100 Millionär werden müsst oder so, was ich meine, aber kein Mensch ist glücklich, wenn er nicht irgendwas hat, wofür er arbeiten kann. Wenn er nichts hat, wofür er im Leben steht oder woran er im Leben arbeiten kann. Wenn er keinen Job hat, also wenn ein Mensch keinen Job hat, nichts zu tun hat, keine Familie hat, nichts hat, wofür sein Leben steht, dann ist das Leben ziemlich scheiße.
Ich würde es vielleicht mit einer Frage ergänzen. So, wenn man sich, ich glaube, dass das Leben ziemlich planlos und leer ist, wenn man sich nicht einmal die Frage gestellt hat, was ist Leben eigentlich für mich?
Ja.
So. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich
Ja,
damit
was,
ausdrücken
natürlich muss man sich fragen, okay, wie will ich mein Leben führen und was möchte ich mit meinem Leben erreichen? Und das kann für jeden ja anders aussehen. Es gibt ja auch diese berühmte Geschichte von dem Fischer. Die kennst du wahrscheinlich, ne?
will? Ja, aus dem Buch von John
Die,
Strelecki, ne?
genau, also diese Fischergeschichte da, ne? Und die wurde ja überall schon mal irgendwo immer wieder erzählt. Für die es nicht kennen, können wir sie eigentlich mal kurz erzählen, ne?
Ja,
Bist du
willst
mal
du
kurz
noch?
reciten? Also ich bin nicht so gut mit Geschichten, erzähl mir du.
Okay, kann ich gerne machen. Also die Geschichte fängt so an, dass ein Fischer irgendwo an der lass es die italienische Küste sein, irgendwo rumliegt und plötzlich wach wird von dem Klicken einer Kamera. Und er schaut sich um und neben ihm steht ein Tourist, der wie blöd am Fotografieren ist. Und dann fragt ihn der Tourist, sag mal, warum liegen Sie den ganzen Tag hier in der Sonne rum? Und der Fischer guckt an und sagt, hä, wie meinen Sie das denn? Ja, es ist doch schönes Wetter, oder? Ja. Dann könnten Sie doch eigentlich rausfahren, oder? Mit Ihrem Boot und Fische fangen. Ja, klar, könnte ich das. Ja, und dann könnten Sie ja eigentlich mehr Fische fangen, als Sie heute schon gefangen haben. Ja, na klar, könnte ich das. Und wofür? Ja, dann hätten Sie ja irgendwann, wenn Sie mehr und mehr Fische verkaufen, können Sie ja irgendwann einen ersten Angestellten anstellen, mit dem Sie dann zusammen rausfahren, dann können Sie noch mehr Fische fangen. Wenn Sie noch mehr Fische gefangen haben, die verkaufen können, können Sie irgendwann noch mehr Leute einstellen. Haben Sie irgendwann ein kleines Unternehmen? Ja, und was dann? Ja, dann könnten Sie ja alles andere outsourcen, abgeben, Ihre Leute rausfahren lassen und sich selber an den Strand legen. Ja, der
Genau.
Fischer, ja, das kann ich doch jetzt auch. Von John Strelecki ist die Geschichte noch ein bisschen schöner erzählt, aber das ist eigentlich so
Er
diese
erzählt also
Kernmessage.
mit dem Tag, den er mit seiner Familie
Ja,
verbringt
genau.
und dass er nur so genug Fische fangen, um seine Familie zu versorgen, dass er quasi eher ein konstantes Leben lebt und sein Leben so genießt, wie er es hat. Und wenn dann, und das ist ja auch das, was du meinst, dass man sein Leben halt irgendwie definieren muss, wie er es gerne leben möchte und dann es so leben muss. Da muss man sich nicht vergleichen. Das ist das, was du wahrscheinlich meinst mit dem Neid dann auch, ne?
Genau, also du hattest es eben so formuliert, wie was ich im Leben erreichen will. Erreichen finde ich immer ein bisschen schwierig. So, also klar, hochgesteckte Ziele, aber ich glaube, das trifft nicht auf jeden zu. Ich würde das eher noch ein bisschen tiefer ansiedeln, so was ist Leben für mich eigentlich? So, ist eine ziemlich tiefgehende Frage, aber andererseits kann man, glaube ich, diese Frage für sich selber relativ schnell beantworten. Das geht, glaube ich, einher mit so einer Frage, will ich viel in meinem Leben erreichen oder brauche ich das nicht? Bin ich so ein Mensch, der das nicht braucht? Bin ich jemand, der lieber ein ruhiges, beschauliches Leben führt? Ich kenne einige, die mir schon gesagt haben, ich brauche das alles nicht. Ich muss nicht die höchste Position haben. Ich habe jetzt hier meinen Job. Dadurch kann ich genau sehen, wann ich arbeiten muss, kann mir meine Freizeit genau einteilen. Weiß genau, dann kann die Hobbys machen, die mir Spaß machen, kann Zeit mit meiner Freundin verbringen, das reicht mir.
Ja, genau. Das stimmt tatsächlich. Also, das ist wahrscheinlich erstmal die Grundfrage, die man sich stellen sollte. Was ist Leben für mich? Bin ich jemand, der wirklich viel erreichen möchte und der nur glücklich sein kann, wenn er immer irgendein hohes Ziel verfolgen kann? Das ist, glaube ich, erstmal so die erste Frage, die man sich stellen muss. Die zweite Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, und da würde ich zum Beispiel von dem Erreichen mal weggehen, was ich eben gesagt habe, ist das, was Mark Manson gesagt hat in seinem Buch.
In welchem Buch?
In The Subtler of Not Giving a Fuck,
Ja, okay, muss
da
man
hat
mal
er
abhören.
gesagt, du solltest dir nicht überlegen, was möchtest du gerne machen oder was möchtest du gerne erreichen, sondern welche Probleme hättest du gerne.
Ist interessant umgedreht, ja.
Das Problem ist, du wirst alles, was du machst, hat immer irgendwie eine Downside. Irgendwas musst du dafür machen. Zum Beispiel ein Gitarrist muss extrem viel üben und extrem viel in Studios rumsitzen und sich mit Produzenten rumschlagen und mit Labeln rumschlagen und auf Tour gehen und sich mit den anderen Bandmembern rumschlagen. Das sind ja alles Sachen, die für einige Leute vielleicht ziemlich stressig sind. Und dieses ganze Musik machen, dieses ganze Proben und Üben und Üben und neue Musik schreiben, ist nicht für jeden was. Und einige würden sagen, okay, das ist ziemlich anstrengend, das klingt ein ziemlich anstrengendes Leben, was da führt. Aber wenn du sagst, das ist aber ein sind Probleme, die ich gerne hätte. Das macht mir Spaß. Ich finde es cool, den ganzen Tag da zu sitzen, an der Gitarre rumzuspielen und neue Riffs zu schreiben und neue Sachen zu schreiben. Und ich mag das üben und ich mag es, mit meinen Bandmembern rumzuhängen. Dann ist doch das geilste Leben, was du haben kannst, weil die Probleme, die in dem Ding sind, für dich super sind. Du hast ja die richtigen Probleme ausgesucht.
Ist ja eigentlich irgendwie noch nur eine Umschreibung für der Weg ist das Ziel, ne? Also,
Eine
dass du
andere
dir
Umschreibung, ja.
nicht überlegst, wo will ich irgendwann mal stehen, weil ich glaube, das ist da und da sind wir halt dann, glaube ich, zum Beispiel beim Neid, wenn die Leute die Ziele vergleichen, nur dieses Endprodukt und nicht den Weg dahin.
Genau.
So.
Du siehst immer nur, boah, du siehst immer, weil beim Musiker wahrscheinlich siehst du immer nur den Typen, der auch vor einem ausverkauften Stadion steht und die ganze Menge jubelt ihm zu.
Genau, und dann will man das natürlich selber,
Dann
ne?
würde jeder würde das wollen.
Aber die stundenlange Klopperei im Studio, das Texte schreiben, das Musik schreiben, der Stress mit den anderen Teamkollegen, das Auseinandersetzen mit Eventmanagern und Tourplanung und so,
Und
das sieht
jahrelange
natürlich keiner.
Dunkelheit vor allem, die Jahre, die davor kamen, wo du halt nichts verdient hast und
Ja.
nur von der Hand in den Mund gelebt hast und einfach nur probiert hast, durchzukommen, die sieht ja auch keiner.
Ja.
Alle wollen nur das, was da oben ist.
Und das ist auch, glaube ich, das, wo dieser problematische Teil der Selbstoptimierung anfängt. Du siehst irgendwie, bei mir war das zum Beispiel das Thema Calisthenics, so dieses mit eigenem Körpergewicht und so, diese Leute, die so richtig Human Flag und sowas machen können.
Ja.
Das ist ja schon überkrass, wie diese Typen dann am Ende des Tages aussehen und was die können. Das habe ich gesehen und dachte, geil, das will ich auch können.
Genau.
Was du halt nicht siehst, ist, du siehst ja jetzt am Ende nur das Outcome und wie gut die jetzt sind. Dieser ewig lange Prozess von trainieren, trainieren wie ein Bescheuerter.
Erstmal zwei Pull-ups hinbekommen, so ungefähr,
So,
ja.
genau, das siehst du halt nicht. Und dann begibst du dich selber auf diesen Weg und denkst dir, boah, wollte ich das jetzt wirklich oder nur, weil ich die Resultate gesehen habe?
Genau, also wie, natürlich willst du derjenige sein, der da die Muscle-Ups und die ganzen Tricks an der Stange machen kann. Die Frage ist, ob du auch derjenige sein möchtest, der dann jeden Tag das trainiert und jeden Tag sich die Hände wund reibt, wenn er probiert, den ersten Muscle-Up zu machen und sich dreimal dabei verletzt, weil er das nicht richtig hinkriegt.
Ja, da hätten wir eigentlich schon mal so die erste grundsätzliche Frage. Die Ziele, die ich jetzt habe, sind das die Ziele, weil ich das Resultat wünschenswert finde oder weil mir auch der Weg dahin gefällt?
Ja, das ist mir
Und
zum Beispiel jetzt gerade wieder aufgefallen. Ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, bis zum nächsten Jahr, dass ich jetzt Powerlifting halt als Fokus haben möchte. Und ich habe halt festgestellt, für einige ist das ins Gym gehen ja immer so anstrengend und boah, jetzt muss ich ins Gym gehen und bla, ist
Mittel zum Zweck,
Mittel
ne?
zum Zweck, boah, ich will ja gut aussehen, da muss ich mich jetzt ins Gym schleppen. Und für mich ist Gym ein Weg raus. Das ist geil, ich freue mich dahin zu gehen. Es macht mir Spaß, schwere Gewichte zu bewegen. Auch wenn sie irgendwie nicht so schwer sind, aber es macht mir Spaß halt, mich damit zu pushen. Und ich finde es geil, neue Nummern auf die Barbell zu packen und stärker zu werden. Und der ganze Prozess macht mir Spaß. Ich muss da jetzt nicht irgendwie ein Powerlifting-Profi oder sowas werden. Es ist egal, wo ich hinkomme, ich finde es halt geil, das zu machen und diesen Prozess zu machen.
Ja, und ich glaube, wenn man das auf mal die einzelnen Sachen durchgeht, die man sich selber so im Leben als Ziel gesteckt hat, ich kann mir schon vorstellen, dass man ja, vielleicht 30, 40% wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber dass man ein paar Ziele gerade in unserer Vergleichsgesellschaft heute schon wieder ausmustern kann, weil man auf diesem Weg halt merkt, das bin nicht ich, das
Ja.
ist ein Resultat, was ich irgendwann mal als wünschenswert gelabelt habe und dieser Weg dahin aber tatsächlich nicht meiner ist. Und ich würde da ganz gerne eigentlich nochmal da hatten wir im Urlaub drüber gesprochen, wo wir diesen einen Abend einfach nur rumgesessen und rumgesponnen haben, mit diesem Konzept der neuen Jacke.
Das müssen wir noch ausarbeiten,
Das
diese
müssen wir uns
Analogie.
ausarbeiten, aber vielleicht kann man ja da mit der groben Idee mal ansetzen, weil
Wir fangen mal mit der Idee. Was ist die Jacke? Was ist die Jacke? Was ist die grobe Idee von der Jacke?
die Jacke bist an sich du. Du selber.
Ich bin eine Jacke.
Du bist eine Jacke, Lenny.
Okay.
So.
Was bin ich für eine Jacke?
Bomber.
Bomber.
Bomberjacke.
Bin ich nicht so eine Bikerjacke? Jetzt bist du. Du bist eine Bikerjacke.
Du
Du bist eine Bikerjacke, ich bin eine Bomberjacke. Okay, es passt, stimmt. Ich bin eine Bomberjacke, du bist eine
Bomberjacke,
Bikerjacke.
okay. Ich bin ja der, ich auch die ganze Zeit irgendwie so ein Bild von einer Bomberjacke währenddessen im Kopf, keine Ahnung.
Nee, aber ich glaube tatsächlich, man muss jetzt mal rausfinden, welche Jacke man ist. Ja, weil, wenn du die falsche Jacke. Nee, du musst eigentlich sagen, welche Jacke du trägst, weil die Frage ist, welche Jacke ziehst du dir an und welche Jacke passt zu dir? Weil, wenn du dir eine Jacke anziehst, die dir gar nicht passt, die viel zu eng ist, dann kannst du dich daran nicht bewegen.
Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, so weit hatte ich noch gar nicht gedacht.
Ja,
Ich habe
wir müssen
die
ja Analogien jetzt ausarbeiten.
Idee der Jacke auch geklaut, finde ich jetzt ein bisschen radikal, weil es für eine andere Metapher eingesetzt worden ist. Aber ich habe sie
Okay.
übernommen von Richard David Brecht, als er über das Bildungssystem gesprochen hat in seinem Talk, wo er gesagt hat, das Bildungssystem ist wie eine alte Jacke und wir tauschen nicht die Jacke aus, sondern machen hier nochmal einen Flicken und da nochmal einen Flicken, aber im Prinzip ist es trotzdem nur eine kaputte Jacke.
Ja.
Und ich fand das ganz spannend, diese Metapher für einen selber zu übernehmen, dass man sich selber praktisch sich selber wie eine Jacke definiert oder sein persönliches Selbst wie eine Jacke definiert und dass man irgendwann diesen Kern hat und durch diesen ganzen Kram mit Selbstoptimierung und sowas allem, wenn man mit seiner Jacke nicht zufrieden ist, dass man sich nicht die grundsätzliche Frage stellt, wer bin ich eigentlich? Und was will ich aus meinem Leben machen? Was ist für mich Leben? Sondern dass man diese Fragen, weil sie unangenehm sind, weil man nicht auf den Gedanken kommt, aus welchem Grund auch immer, sich diese Frage nicht stellt, sondern durch Selbstoptimierung und Vergleich mit anderen und andere Ziele übernehmen und so, immer überall nochmal einen neuen Flicken draufpackt, in der Hoffnung, irgendwann hat man eine neue Jacke.
Ja.
Aber im Prinzip flickst du nur eine Jacke, die irgendwie löcherig ist. Damit will ich jetzt nicht aussagen, dass Menschen, wenn sie mit Selbstoptimierung anfangen, grundsätzlich löcherige Menschen sind. Aber ich hoffe, dieses allgemeine Konzept von meinem Gedanken kommt irgendwie rüber, sondern dass man einfach irgendwie sagt, okay, ich stoppe jetzt erstmal diesen ganzen Wahnsinn und mit Leuten mich vergleichen wollen und Selbstoptimierungskonzepte in mein Leben reinpressen, weil mir irgendjemand anderes mal gesagt hat, dass das cool ist oder weil ich die Resultate irgendwie mal gut fand, aber der Weg nicht meiner ist, sondern
Ja.
dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, was will ich eigentlich für eine Jacke haben? Wer bin ich und was ist für mich Leben?
Das ist wirklich ganz gut. Also, dass man. Wir fangen alle quasi mit einer Jacke an, die irgendwann. Die Jacke, du hast deine erste Jacke, webst du quasi als Kind. Du haust sie aus irgendeinem Material zusammen. Und
Jetzt bist du
das.
dann natürlich nicht selber verantwortlich auch, sondern man muss auch sehen, dass deine Eltern damit dran stricken und
Genau, das
dein
ist deine
Umfeld
ganze
damit dran strickt.
Erziehung, dein Aufwachsen, deine Erfahrungen in der Schulzeit, deine Erfahrungen mit anderen Menschen, deine sozialen Erfahrungen. Alles, was du erlebt hast, formt diese erste Jacke. Bis zum, sagen wir, Ende der Pubertät. Dann hast du deine Jacke quasi geformt und dann bist du erstmal so, dieser Mensch bist du jetzt erstmal, diese Jacke. Und dann probierst du auf dieser Basis irgendwas aufzubauen. Wenn das aber irgendwo Löcher hat und irgendwelche Probleme mit dieser Jacke gibt, die du vielleicht erstmal lösen musst, bevor du weitermachen kannst, dann bringt dir das Ganze nicht wirklich viel. Wenn du jetzt richtig probierst, Karriere zu machen auf einer beschissenen Basis, wird das Ganze nichts.
Ja, vor allen Dingen, wenn du versuchst, eine Karriere aufzubauen auf Basis von etwas, was du eigentlich gar nicht bist, sondern weil du dir
Ja.
das ausgesucht hast, weil du irgendwann mal jemanden kennengelernt hast und fandst, dass das cool klingt, diesen Job zu haben, oder weil dir dieser Job viel Geld oder Ansicht oder Macht oder was auch immer verspricht,
Ja.
dann packst du eigentlich nur einen Flicken drauf. So. Du flickst, anstatt zu verzieren.
Genau.
Wenn du selber dir irgendwann mal einen Schritt zurücktrittst und dir die Frage stellst, okay, ich bin jetzt ein eigener Mensch, aber wer ist dieser eigenständige Mensch überhaupt? Was macht mich aus? Was habe ich für Erwartungen ans Leben? Was ist für mich Leben überhaupt? Dann bist du in der Lage, dir diese Jacke auszusuchen und dann im Endeffekt, wenn du dann sagst, du willst an dir selber arbeiten, du willst selber mehr herausfinden, wer du bist, dann kannst du anfangen, dir deine eigenen Flicken praktisch auszusuchen. Und damit deine
Quasi,
Jacke
um
zu
die Jacke jetzt
verzieren.
verzieren und um das Leben noch schöner zu machen.
Genau.
Ich finde das Bild gerade ganz geil. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen so vor, wenn man da, du merkst ja, dass einige Leute niemals erwachsen werden oder niemals den Schritt gehen, wirklich tief im tiefen Sinne erwachsen zu sein, sondern immer noch irgendwie ihren Alter, eher, dass die immer noch die gleichen sind, wie sie aus der Jugend waren, und aber nur mit mehr Geld, so ungefähr.
Der ganz schmale graue Grat zwischen jung geblieben und hängen geblieben.
Genau, das ist ein ganz schmaler Grat. Und wenn man das so als Analogie sehen würde, müsste man eigentlich sagen, du kriegst von deinen Eltern eine Jacke gegeben. Durch die Erziehung und durch von der Schulzeit und durch deine ganze Erziehungslaufbahn bekommst du eine Jacke für den ersten Teil deines Lebens. Und ab dem Punkt, wo du erwachsen wirst, das ist dann, also wo du als erwachsen gilt, das würde ich nicht unbedingt sagen, dass es 18 ist, sondern ich würde sagen, ab dem Punkt, wo du raus aus dem Elternhaus zum ersten Mal gehst und probierst, auf dich alleine gestellt bist, ab dem Punkt suchst du dir eine eigene Jacke für dein Leben aus. Und
Ja,
wenn du
vor allen
das
Dingen,
nicht
wo du dich.
machst, baust du auf alles auf eine Jacke auf, die dir für irgendwelche anderen Leute zusammengeschustert haben.
Genau, aber es ist natürlich ist die Einstellung recht vorherrschend, besser eine geflickte Jacke als gar keine Jacke oder die falsche Jacke.
Genau.
Das heißt, oder was will ich damit sagen? Dass es natürlich schon eine beängstigende Vorstellung ist, zu sagen, ich überdenke jetzt nochmal alles, wer ich bin, was ich tue und was ich mir so erwarte. Mit anderen Worten, ich muss mir eingestehen, dass ich eine Jacke trage, die mir selber nicht passt, die ich selber gar nicht haben will und die mit irgendwelchen hässlichen Flicken geflickt ist, die andere auch noch für mich ausgesucht haben.
Ja.
Aber du hast eine Jacke. Diese Entscheidung zu fällen, okay, ich schmeiß diese Jacke weg, suche mir eine neue. Und kann die dann verzieren, wie ich will. Das ist, glaube ich, erstmal ein ziemlich großer Schritt, weil das ja im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als sich einzugestehen, okay, vielleicht bin ich mit meinem Leben auf einem falschen Weg unterwegs. Ich habe mir vielleicht persönlich die ganze Zeit was vorgemacht. Das muss ja nicht heißen, dass man komplett seine Persönlichkeit und alles, was man tut, alle seine Freunde und alle seine Hobbys und sowas, alles über Bord schmeißen muss
Nein,
und ein
aber.
komplett neuer Mensch werden muss. Sondern das bedeutet einfach nur, sich sein Leben anzuschauen und zu gucken, wo sind bei mir die Flicken und lohnt es sich für mich, will ich mir was Neues zulegen?
Ja. Ich finde die Analogie gerade richtig spannend. Ich glaube, da kann man aber richtig was draus spinnen.
Da kann man total was draus spinnen. Ich glaube, mit solchen philosophischen Analogien, das macht wahnsinnig Spaß, sich da irgendwie reinzudenken. Ich würde jetzt tatsächlich, weil da kam ich nämlich vorhin drauf. Ich habe da nämlich vorhin noch drüber nachgedacht, weil ich einen Artikel gelesen habe in der Zeitschrift. Da ging es um das Thema Heiterkeit. Heiterkeit, Schrägstrich, Gelassenheit. Dass das eigentlich der beste Anfang ist, um sich Gedanken über die eigene Jacke und über das Leben zu machen. Weil Gelassenheit, das Leben gelassen zu sehen, haben die in dem Artikel so definiert, dass du das Leben an sich ernst nimmst, auf der einen Seite und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Gelassenheit zeigt sich in dem Moment, wo es uns am schlechtesten geht. Ob du das
Ja.
Leben leicht und locker nehmen kannst oder nicht. Da hatten die einen ganz, ganz lustigen Witz gemacht, vielleicht kennst du den auch, von dem Mordangeklagten oder von dem Verurteilten, der hingerichtet werden soll auf einen Montag und auf dem Weg zum Galgen sagt, na, die Woche fängt ja gut an. So. Also das ist halt so im
Ja.
Angesicht des Todes noch gelassen zu sein, weil der Tod holt uns eh am Ende alle.
Ja.
So, auch wieder eine stoische Lehre, lustigerweise. Die haben auch Seneca zitiert.
Ja, es ist auf jeden Fall eine stoische Lehre. Dass man diese Gelassenheit und diese Unberührtheit von seinem eigenen Schicksal quasi, dass man halt alles so nehmen soll, wie es kommt. Ich finde das spannend, weil eigentlich ist es schon wichtig, dass man sich mit seinen negativen Gefühlen beschäftigt. Finde ich. Also sonst drückt man sie eher weg. Also man sollte, wenn man ein negatives Gefühl hat, sollte man dieses Gefühl nicht probieren wegzudrücken. Aber du solltest gar nicht erst zulassen, dass dich ein Ereignis so stark beeinflusst, dass diese negativen Gefühle entstehen.
Also, was heißt negative Gefühle entstehen? Ich glaube schon, dass man so für zum Beispiel für Gefühle wie Trauer oder so,
Das sowieso, das meine ich auch gar nicht.
dass man diesen Sachen schon Raum geben muss, aber dass sie nicht lebensbestimmt werden. Ich glaube, das ist auch das,
Genau,
was du
das ist
meinst.
das Ding. Du musst halt, viele Leute weiß nicht, suhlen sich gerne in ihrem Unglück quasi. Dass sie, wenn es ihnen scheiße geht, dass sie sich richtig darin aufgehen und richtig suhlen und richtig sagen, oh, ich bin so ein armes Würstchen und mein Leben ist so kacke und habt alle Mitleid mit mir. Für einige ist es irgendwie eine Form von Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl.
Ja, wenn man vielleicht in dem Moment dann halt denkt, es gibt einem Bedeutung. Wir alle wollen ja auch von unseren Mitmenschen irgendwie akzeptiert und beachtet werden. Ne? Prinzip der Relevanz, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und natürlich in dem Moment, wo du aller Welt mitteilst, dass es dir gerade schlecht geht.
Da wollen die Leute natürlich helfen. Also wenn alles gut ist und alles fein ist, dann gibt dir keine Aufmerksamkeit. Es gibt dir nur Leute Aufmerksamkeit, wenn du entweder extrem viel erreichst oder es dir extrem scheiße geht.
Das war schon in der Zeit damals so, als Facebook noch von jungen Leuten genutzt wurde. Da war es immer irgendwie diese eine Person im Umfeld, die dann irgendwie so, immer so auf die eigene Pinnwand irgendwie so, so, ich laufe durch den Regen, dann sieht man meine Tränen nicht. Und dann schreibt einer darunter, hey, was ist denn los? Ich will nicht darüber reden. So, das ist ja eigentlich, aber es ist ja irgendwie genau das.
Genau, irgendwo Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat aber nichts damit zu tun, dass man das hatte dann wiederum nichts zu tun, damit sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. So, das hat was damit zu tun, seine Gefühle auszukosten oder auszuschöpfen für einen Benefit.
Und vor allen Dingen sich nicht davon übermannen zu lassen. Ich versuche gerade dieses eine Zitat aus dem Artikel noch zusammenzukriegen, dass die Gelassenheit negative Emotionen davon abhält, dass sie in ungenierter Weise zum Vorschein kommen. Was ja nichts anderes heißt, als dass Leute sich irrational verhalten und irrational geben und auch irrational Entscheidungen treffen, wenn sie sich von ihren Gefühlen übermannen lassen. So. Und das ist halt diese grundsätzliche Lehre und auch die grundsätzliche Aussage von diesem Text. Dass man nicht alles so ernst nehmen soll. Vor allen Dingen sich selber nicht. Weil das heutige hast du ja, und das fand ich ja zum Beispiel bei Otto Waalkes immer so geil, deswegen ist es ja einer meiner ganz großen Idole, der hat sich selber und die Welt nie richtig ernst genommen. Vor allen Dingen sich selber nicht.
Die Grundlage seines Humors war, sich selbst auf den Arm zu nehmen.
Genau, eben. Und das hat so viel von seinem Humor ausgemacht. Humor ist übrigens auch einer der wichtigsten Werkzeuge, um gelassen zu sein. So.
Dinge mit Humor zu nehmen,
Dinge mit Humor zu nehmen. Nicht den Ernst der Lage zu verkennen und Witze darüber zu reißen, um das Ganze zu veralbern, weil das ist ja auch nur eine Form von Verdrängung irgendwie, sondern die ganze Sache zu akzeptieren, ernst zu nehmen, aber zu sagen, ja, ist so, das ist das Leben.
Ja, mehr kann man eigentlich auch nicht machen. Das Problem, schlimm wird es erst dann, wenn du diese Gefühle so übermannen, dass du dadurch noch mehr negative Gefühle erzeugst.
Ja, ganz genau. Das ist dieser Feedback Loop from Hell,
Ja, genau.
den auch
Feedback Loop
Mark
from Hell.
Manson beschreibt in seinem Buch, ne?
Ja, genau. Feedback
Und
Loop from Hell ist eine super Analogie
das sind
dafür.
zwei große Probleme, wo ich auch einfach mal wieder soziale Medien anprangern muss. Erstens, dieses mit sich selber nicht zu ernst nehmen. Heute über Instagram und so, wo jeder sich selber irgendwie vermarktet, sagt jeder auch ja damit selber irgendwie aus, ich bin ein ganz, ganz besonderes kleines Schneeflöckchen, bitte beachtet mich. Das hat ja nichts damit zu tun. Diese Leute nehmen sich halt einfach viel zu ernst, sie nehmen sich zu wichtig. So, und das ist eine Message, die ich mal ganz kurz und ganz blank raushauen will. Leute, ihr seid nichts Besonderes und wir auch nicht.
Es ist super geil, weil dieses ganze Thema, was wir hier gerade beschreiben, das. Also, wir haben eine Buchempfehlung für den Tag, auf jeden Fall, was sich nach diesem Podcast auf jeden Fall jeder durchlesen muss, ist The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Es ist nämlich genau das, all das, was Mark Manson in seinem Buch beschreibt. Er hat ein ganzes Kapitel, das heißt You Are Not Special.
Ja, und wir werden heute, und da können wir auch teilweise auch nichts für, weil das haben wir schon mit der Muttermilch teilweise eingesaugt und da können auch unsere Eltern nichts für und so weiter. Das ist halt einfach menschlich, die menschliche Entwicklung bis heute. Heute kriegen Kinder ja total auch schon früh eingeprügelt, dass sie alle was Besonderes sind. Und das ist schon mal, glaube ich, eine ziemlich verquere Message. Weil dadurch jeder glaubt, er hätte Anspruch auf irgendwas. Und damit kommst du schon mal von der Gelassenheit weg, wenn du glaubst, du hast einen Anspruch auf irgendwas.
Und du bekommst es nicht. dann hast du ein Problem, weil du das dein Selbstbild nicht mit deinem Selbstbild entspricht. Du denkst eigentlich, du müsstest jetzt schon Millionär sein, so
Genau,
ungefähr
halt.
mit 25 vom Millionär und alles erreicht haben, weil du schon mal jemanden gesehen hast, der das gemacht hat.
Genau, dass du halt denkst, wenn so ein Influencer Millionen scheffeln kann, dann habe ich da auch einen Anspruch drauf.
Genau. Und du siehst es ja auch, du siehst es ja jeden Tag dir vorgelebt. Oh, der hat Millionen, der hat Millionen, der ist genauso alt wie ich. Was hab ich denn jetzt? Ich hänge ja zurück.
Ja, was war jetzt nochmal? Jetzt habe ich Punkt 1 gesagt, jetzt weiß ich gerade den zweiten Punkt nicht mehr. Tatsächlich. Das große Problem mit Social Media in dem Punkt. Aber der zweite Punkt knüpfte wahrscheinlich oder knüpfte auch an dieses Ding an, was wir schon gesagt hatten. Von wegen, du siehst nur die Hochpunkte und nicht alles, was dazwischen passiert.
Ja, was man nochmal als weiteren Punkt nehmen kann, ist halt, was mein Hauptproblem tatsächlich ist. Wir interessieren uns für viel zu viele Dinge. Und selektieren dabei viel zu wenig. Das ist, glaube ich, der große Punkt, weil du hast viel zu viele Dinge, die du interessant findest und mit denen du dich beschäftigst, die eigentlich nur sinnloser Ballast sind. Du interessierst dich für die Meinung von dem Typen, der jetzt gerade irgendwie an dir vorbeigelaufen ist, das Mädel, was dir an dir vorbeigelaufen ist. Du interessierst dich für die Meinung von 100, 200 Leuten online auf deinem Instagram-Channel, warum diese Person jetzt nicht dein Bild geliked hat. Du interessierst dich dafür, was diese Person in Amerika macht, was diese Person in deinem Umkreis macht, was Britney Spears da jetzt schon wieder macht. Whatever. Du interessierst dich für den Gerichtsprozess von Amber Heard. Und
Ist
Johnny
es,
Depp, du hast viel zu viele
ja,
Sachen, die dich interessieren.
die Frage ist ja immer, interessiert es einen wirklich?
Nein, tut es nicht.
Das ist immer so ein bisschen die Sache, interessiert es mich in diesem, für den Moment mag es für mich vielleicht interessieren, aber das ist ja auch nur dieses Blitzinteresse. Das ist ja kein grundsätzliches Interesse, wenn man irgendwie sagt, ich interessiere mich grundsätzlich für Stars und Sternchen, so für deren Leben, weil man irgendwie eine innerliche Kolumnistin ist oder sonst irgendwie was für die Bravo, weiß ich. Aber das ist also immer dieses Blitzinteresse und dieses Aufmerksamkeitszugeballer, was wir ja auch schon mal angesprochen haben. Und das nimmt dir halt total die Möglichkeit, gelassen durchs Leben zu gehen.
Ja, weil du auch viel zu viele Sachen siehst, auf die du nochmal achten müsstest. Ich habe es gemerkt, wenn ich mal wieder mehr Instagram benutzt habe und da so durchgescrollt habe, dass ich mich teilweise mit Themen auseinandersetze, die ich nicht, mich null jucken. Aber ich mir trotzdem den ganzen Scheiß dazu angucke. Ich habe einmal mich eine halbe Stunde lang mit Baseball auseinandergesetzt. Ich habe noch nie Baseball gesehen.
Wollte gerade fragen, was hast du mit Baseball an?
Nix! Das wurde mir vorgeschlagen und dann habe ich mir Baseball-Videos angeguckt, weil mir das eine vorgeschlagen wurde, habe ich gesehen, oh krass, der Ball hat nun diese Drehung in der Luft gemacht. Haben die beschrieben, was es für ein Wurf ist? Und dann haben die mir irgendwelche Baseball-Sachen die ganze Zeit vorgeschlagen, weil ich da ein bisschen zu lange drauf geguckt habe. Und ich habe mir den Scheiß angeguckt.
Ja, das verwischt halt dieses, das eigene Bild der Jacke, ne? Also da sind wir wieder da an dem
Weil auf
Punkt.
einmal interessierst du dich für was dich eigentlich gar nicht interessiert.
Mir ist der zweite Punkt wieder eingefallen. Der mag vielleicht ein bisschen kontrovers klingen, aber ich glaube, das zweite Problem mit den sozialen Medien ist, ich habe ja eben gerade schon gesagt, dieses Angst vor dem Tod, der Tod holt uns irgendwann alle, ist ja auch so eine klassische stoische Lehre. Und ich glaube, dass soziale Medien diese Angst vor dem Tod extrem schüren. Weil die Message heute ist, geh mal mit mir mit, da mag ich
Ja,
vielleicht mit alleine
ich probiere
dastehen.
es gerade zu verstehen, das erzähl
Geh
mal.
mal mit, weil ich meine das so, dass du heute die ganze Zeit auf Instagram, du musst das noch erleben, du musst das erleben. Du wird dir die ganze Zeit, was du alles im Leben noch erleben musst. Und wird dir eine wahnsinnige Angst davor gemacht, auf dem Totenbett zu liegen und sagen, ich habe in meinem Leben nicht das erlebt, was diese ganzen Leute auf Instagram alles erlebt haben. Ich habe nicht genug gemacht. Ich habe nicht,
Wow.
es, und es wird nie genug sein. Es wird nie genug sein.
Ja.
Und dadurch wird, glaube ich, erstens ein unglaublicher Stress produziert, der dir diese Gelassenheit komplett nimmt, wenn du die ganze Zeit durchs Leben hetzt, weil diese Fear of Missing Out, ich glaube, das kommt daher.
Das ist
Dieses
quasi.
Fear of Missing Out ist Angst vor dem Tod, Angst, nicht alles mitgemacht zu haben.
Ja.
Und ich glaube,
Wow,
und daher denke ich, dass das total dadurch geschürt wird. Anstatt einfach
ja.
gelassen durchs Leben zu gehen und sag, ich gehe jetzt meinen Weg, Ich setze mich für mich selbst, man kann sich ja für sich selber hinsetzen und sagen, dieses Big Five for Life. Ich schreibe mir die 5 Dinge auf, die ich in meinem Leben erlebt haben will. Und dann lasse ich es damit gut sein. Alles andere sind spontane Ideen von mir selber oder es passiert einfach. Zufall, Glück, man weiß es nicht. Aber heute, über alles, was du so auf die Nase gebunden kriegst, willst du alles irgendwie noch versuchen zu integrieren. Und ich glaube, das macht was mit einem.
Das ist tatsächlich, das ist krass, stimmt. Das ist heftig. Also habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht. Das ist quasi Fear of Missing Out aufs ganze Leben angewandt. Und das habe ich auch selber bei mir auch viel gemerkt. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass ich das bei mir viel merke. Theoretisch mit all diesen Dingen, die ich gerne irgendwie wäre, da könnte ich 3, 4 Leben mit verbringen.
Ja, genau. Dieses ganze Wählen können zwischen verschiedenen Lebenswegen, was wir auch schon gemacht haben. Wir haben heute so viele Möglichkeiten. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du überhaupt hingucken sollst.
Ja, das merkst du ja auch bei dir selber. Wenn du jetzt einmal kurz drüber nachdenkst, wenn du jetzt einen Lebensweg beschreibst, hast du sofort im Hintergrund dieses Buzzing, wo du denkst, ah, aber ist das der richtige Weg und wäre es nicht geiler gewesen, einen anderen zu gehen?
Genau. Und Instagram heizt das natürlich extrem an, weil du überall diese Leute hast, die dir vor, erstens, du siehst überall, was die Leute alles Unterschiedliches machen. Du denkst, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die dir den ganzen Tag darüber einen vorsappeln, wie sie ihren Traum gefunden haben und was für ein geiles Leben sie jetzt leben. Aber
Genau.
wer garantiert dir, dass der nicht am Ende auch auf dem Sterbebett und liegt und sagt, ich wäre einfach gerne, weiß ich nicht, auf die Bühne gegangen. Ich wäre viel lieber in die Werbung gegangen. Ich wäre viel lieber Fußballspieler geworden. Wer sagt dir das? Und
Das ist krass,
das kann man
ja.
halt eben nicht wissen. Und deswegen macht es aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, sich darauf zu versteifen. Und natürlich ist es für mich jetzt wahnsinnig einfach, das ist einfach runterzulabern.
Verdammt
Natürlich
schwer.
hadere ich damit auch extrem. Immer und
Ja,
immer wieder.
das merkst du ja so wahrscheinlich, wenn du jetzt dir einen Lebensweg ausdenkst, den du jetzt gehen wollen würdest, dann Big Five definiert hast, denkst du bestimmt trotzdem darüber nach, so, wow, Moment mal, Moment mal, Moment mal, was könnte da noch sein? Was könnte ich noch machen? Es gibt so viele
Genau.
Möglichkeiten.
Ich hatte heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit Toni genau das Thema. Und da hatte ich auch einen meiner seltenen philosophischen Momente, wo mir aufgegangen ist, dass das der Unterschied zwischen unserer Eltern- und unserer Vorelterngeneration zu uns ist. Früher hast du dir einen Lebensweg ausgesucht und heute hat es den Anschein, dass du für den einen Weg, den du gehst, viele Wege ausschlägst.
Ja, du musst halt viele Lebenswege ablehnen dafür, und zwar ganz, ganz viele. Du musst nicht nur zwei, drei ablehnen, sondern Tausende.
Genau.
Was, ab dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, wir könnten so viel machen. Wir können jetzt unser Studium abbrechen, neues anfangen, komplett was anderes studieren. Wir können jetzt auf einmal Medizin studieren, so Quatsch, aber Medizin machen oder whatever. Wir könnten Krankenpfleger werden. Wir können unser Leben darauf auslegen, dass wir uns jetzt nur noch hinsetzen und Straßenmusiker werden. Wir können unser Leben darauf ausrichten, dass wir jetzt auf einmal YouTube-Channel aufmachen und Reaction-Channels machen auf irgendwelche Videos. Man könnte TikToker werden und irgendwelche komischen Tänze machen. Du kannst alles Mögliche machen. Du könntest auf einmal dann probieren, eine neue Karriere zu verfolgen, auf einmal richtig hart in Finanzen reingehen und probieren, richtig viel Kohle zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du alle gesehen hast, wo du ganz viele Leute gesehen hast, die unglaublich erfolgreich damit geworden sind.
Ja, und du siehst ja auch nur das, weil man so heutzutage gepolt ist auf nur diese positiven Eindrücke und du verlierst ganz oft diese. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das passiert mir jetzt gerade, wenn du jetzt gerade gesagt hast, Straßenmusiker oder so,
Ja.
ne? Das allererste, was ich jetzt sehe, sind wir beide auf der Straße umgeben von einer Menschenmenge, die uns gebannt zuhören.
Ja.
So, weil du auf diese positiven Dinger mittlerweile richtig geprimed bist.
Ja, du denkst
Das,
gar
was
nicht darüber nach.
wahrscheinlich eher der Fall sein würde, wir würden da sitzen, irgendwas vor uns hintrommeln, alle würden an uns vorbeilaufen, wenn wir ein bisschen Glück haben, wenn wir sogar noch angespuckt für das, was wir da machen. Und
Ja.
früher oder später kommt die Polizei und räumt unseren Platz, weil wir vergessen haben, uns dafür irgendwie anzumelden oder so ein Scheißdreck.
Ja, genau.
So.
Und dann haben wir vielleicht 2 € im Hut danach und haben immer noch keine Kohle.
Die 2 € hätten wir wahrscheinlich selber da reingeworfen. Einfach als
Ja.
Trick.
Aber zu sagen, oh, da hat schon jemand was reingeworfen.
Genau.
Ja, wahrscheinlich. So wird das laufen.
Also, Um jetzt immer dieses Grundsätzliche aufzugreifen, irgendwie, finde ich dieses Thema der Gelassenheit, Schrägstrich Heiterkeit, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und unfassbar wichtig.
Ja, hundertprozentig,
Dass
also.
man viel, viel gelassener durchs Leben geht.
Wir kennen ja ein, zwei Beispiele, wo einfach die Gelassenheit schlechthin aus den Leuten rausstrahlt. Das ist einfach so, ja, ich lebe mein Leben so, wie ich das mache und das passt schon.
Ja,
Brauche ich
man weiß es
mehr?
natürlich immer nicht, weil das ist ja eben halt das Ding. Gelassenheit zeigt sich ja, man darf Gelassenheit nicht mit Fröhlichkeit verwechseln.
Ja, genau, ich meine, das meine ich ja mit Gelassenheit, dass es einfach nicht juckt. Wenn die irgendwas sehen, dass jemand anders erfolgreich ist als ihr, schön für die.
Ja, vor allen Dingen halt in Momenten der Tiefschläge, ne? Also das ist dann halt immer so, das stand nämlich auch in dem Artikel. Heiterkeit in Bezug auf in Tiefen des Lebens. Heiterkeit zeigt sich auf guten Beerdigungen.
Guten Beerdigung zeigt sich Heiterkeit.
Ich habe auch erstmal geknobelt, was das heißt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, also das heißt natürlich jetzt nicht, dass auf Beerdigungen, wo nicht gelacht wird, dass es eine schlechte Beerdigung ist, aber so eine. Das ist keine völlig, der Ernst der Lage wird erkannt. Hier ist jemand gestorben und die Angehörigen und Freunde und Familie sind traurig und es ist ein trauriger Anlass. Aber trotzdem wird gelacht und es werden immer noch Späße gemacht. Nicht im Sinne von, es wird sich über den Tod lustig gemacht oder so,
Aber es werden so
sondern die
Geschichten von der
Ernsthaftigkeit des
Person
Todes wird
erzählt,
erkannt, aber es wird auch erkannt, dass der Tod zum Leben gehört. Und dass uns dieser Bastard irgendwann alle kriegt. Und darüber kann man lachen. Das ist ja auch dieser Grund von schwarzem Humor teilweise.
das ist ein schwarzer Humor, ist ja im Grunde dafür da, um schlimme Dinge zu verharmlosen.
Verharmlosen würde ich jetzt
Oder
nicht.
nicht verharmlosen, wie, ich weiß nicht, besseres Wort fehlt mir jetzt dafür, aber
Aber
ist
halt auch für dieses
abzudämpfen.
Konzept, also ich ahne, worauf du raus willst, ne? Der Ernst der Lage zu erkennen, aber. Nach dem Motto, es sind schon immer schlimme Dinge passiert und wir lassen uns jetzt nicht, die Trauer und der Schreck darf nicht gewinnen. So so das vielleicht. Ne? Und deswegen fand ich diesen Artikel so geil, vor allen Dingen, weil sich das auch mit dem deckt, was ich jetzt schon über die Stoa und sowas jetzt schon gelesen habe, was mich ja ohnehin fasziniert, weil ich glaube, das ist. Letztendlich, ich glaube nicht, dass es ein ultimatives Erfolgskonzept für ein gutes Leben, für ein gutes und glückliches Leben gibt. Das ist am Ende immer ein wahnsinnig individueller Weg. Aber ich glaube, Gelassenheit, das Leben so zu nehmen und mit seinen Höhen und Tiefen und das anzuerkennen, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr guter Weg. Der für alle gelten kann irgendwie.
Verallgemeinern ist sowieso immer schwierig bei sowas. Es ist wirklich ein kompliziertes Thema, besonders für sich selber allein schon. Danach, also wenn man sich damit selber schon beschäftigen muss, ist das hart. Aber das dann verallgemeinern wird noch härter.
Nee, oh Gott, verallgemeinern auf gar keinen Fall. Ich glaube, da würde auch direkt Stimmen laut werden, sowas zu verallgemeinern, aber.
Wie fassen wir denn das jetzt alles zusammen mit der Jacke und der Gelassenheit und ich finde diese Analogie der Jacke sollten wir irgendwie nochmal uns zusammensetzen und das mal aufschreiben. Das wäre, glaube ich, ein gutes Konzept für
Ja, ich habe
weitere
damit schon mal
Projekte, ne?
angefangen. Ich kann dir das ja mal gerne vorlegen, was ich mir dahingehend jetzt so überlegt habe. Aber ich überlege jetzt auch mal gerade nach einer guten Zusammenfassung. Vielleicht so ganz grundsätzlich mal sich die Gedanken zu machen, wie sieht die Jacke aus, die ich jetzt trage? Ist das eine Jacke, die ich mir selber ausgesucht habe oder was andere für mich zusammengeschustert haben oder ich mir selber zusammengeschustert habe aus einer Vorstellung heraus, wie diese Jacke für mich aussehen sollte, weil ich es mir von anderen habe vorleben lassen? Oder ist die Jacke wirklich so für mich geformt, wie ich das geplant habe, wie ich das will?
Da kann man ja auch mal dann sagen, was ist denn gut an der Jacke, was ist schlecht an der Jacke. Was würde ich mir mal für meine neue Jacke wünschen?
Die ganz grundsätzliche Frage, die mir jetzt gerade so einfällt, habe ich geflickt oder habe ich verziert?
Habe
Habe
ich
ich.
Probleme überdeckt oder habe ich da einfach noch was hinzugefügt, was Schönes?
Genau, habe ich was auf Krampf versucht in mein Leben zu integrieren, weil ich das Resultat unbedingt wollte, aber der Weg für mich nicht der richtige ist? Habe ich mir das irgendwie, habe ich das von anderen übernommen? Habe ich mir das von anderen aufzwängen lassen? Oder war das wirklich mein Wille, mein Leben, schrägstrich meine Jacke damit zu verzieren?
Das ist auf jeden Fall sehr gut. Besonders auch so Dinge, was Helikoptereltern einem beispielsweise so eingetrichtert haben, was du machen musst in deinem Leben und sowas. Vielleicht sollte man auch sowas überdenken. Gibt ja auch Leute, die sehr, sehr starke
Und
Helikoptereltern
da auch
hatten.
wieder der Tittner aufschreiben. Aufschreiben hilft.
Ja, wir müssen, glaube ich, alle. Wir sollten vielleicht mal ein Journal-Konzept zusammenstellen, was man sich alles in seinem Journal schreiben sollte. Vielleicht arbeiten wir das heute nach der Podcast-Folge einmal aus.
Wir von mir aus machen. Und wie gesagt, von mir auch nochmal der Tipp. Was heißt Tipp? Ich würde eher sagen Aufruf, weil das für mich genauso gilt. Gelassener durchs Leben zu gehen. Das
Ja.
war wieder so ein Satz, leichter gesagt als getan. Aber wenn man Sachen viel mehr mit Humor nimmt, viel mehr Humor, sich selber nicht zu ernst nehmen, nach dem Motto, es ist nur das Leben.
Ja.
So. Was mir passiert ist, ist tausend anderen auch schon passiert. Schon
Das
früher und es wird anderen Leuten auch noch passieren.
You're
Den
not
gesunden
special.
Abstand zu Gefühlen zu gewinnen. Weil Humor bedeutet ja eben halt nicht, Gefühle zu verdrängen und das irgendwie als Abwehrmechanismus zu benutzen, sondern zu einem gesunden Maße.
Verarbeiten, ja.
Hat Freud 1927 auch ein Buch darüber geschrieben, Humor. Kann man mal lesen.
Okay,
Genau.
dann zum Abschluss auf jeden Fall Empfehlung, vielleicht an Freud, wenn man das lesen möchte. Und ein modernerer Buchstil, wie ich schon gesagt, The Salah Out Not Giving a Fuck, hat tatsächlich sehr viel von dem, was wir heute besprochen haben, unbewussterweise auch da drin. Ich glaube, das werde ich mir jetzt auch nochmal durchlesen. Aber mit der Perspektive, die ich jetzt habe, das letzte Mal ist jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr her. Aber das Buch ist quasi ein guter Einstieg in das ganze Thema. Und dann halt die ganzen Bücher von John Strelecki.
Von John Strelecki, das ist mir schon mal so grundsätzliche Lebensfragen. Man könnte auch noch mal so einen Hinweis geben auf die großen Stoiker der Vergangenheit. So Seneca hat ein Buch geschrieben oder eine Schrift verfasst von der Seelenruhe. Da geht es auch um das Thema Gelassenheit. Es gibt mega gute Beiträge auf YouTube über Marc Aurel von der Gelassenheit zum Beispiel. Interviews mit Richard David Precht zum Beispiel oder Rolf Dobelli oder ich glaube Walter Lange heißt er, glaube ich, wie sie alle heißen. Da gibt es unglaublich viel Inspiration zu. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, und ich finde, es ist nie zu spät, das zu tun.
Vielleicht posten wir auch, wir sollten es häufiger mal machen, dass wir aber diese Bücher, die wir erwähnen, einfach in die Stories posten. Machen wir
Yes,
diesmal.
sir.
Machen wir so. Okay. Leute, haltet die Ohren steif. Das war's von uns für diese Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Leute, take care, haut rein.